Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 26. November 2024. Freuen Sie sich auf Weihnachten. Ich bin schon fast im Weihnachtsfieber entflammt nach diesem Einbruch des Winters, der wunderbaren Verzauberung und Verzuckerung unseres schweizerischen Mittellands. Das kommt ja ziemlich selten vor in letzter Zeit, dass der Schnee da bis in die Niederungen sich verirrt. Aber jetzt ist er da. Vieles schmilzt, aber man hat schon eine Nase voll mitbekommen, den Duft von Weihnachten. Und das ist für mich einfach eine der schönsten Zeiten des Jahres. Vielleicht auch deshalb, weil die Hektik noch einmal zunimmt, aber gleichzeitig auch schon die Ahnung, dass man sich bald im Kreis der Familie, im Kreis der Geliebten, im Kreis vielleicht auch einer wohltemperierten Einsamkeit wiederfindet, um dann dort etwas Stille, Ruhe und Sammlung, Besinnlichkeit zu finden. Ich hoffe, Sie haben auch die Gelegenheit, diese Vorweihnachtszeit zu genießen und dann vor allem auch die Weihnachtstage. Ich habe in der Schweizer Ausgabe noch zwei Buchtipps mir erlaubt, weil man ja über Weihnachten, Neujahr auch Zeit hat, vielleicht mal in ein Buch hineinzuschauen, sofern man sich eben lukullisch und alkoholisch nicht allzu sehr verausgabt. Und deshalb zwei Buchtipps auch hier, möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Für mich etwas vom Wichtigsten und sozusagen ja, die philosophische Gegenstimme schlechthin zu dem, was wir heute immer wieder zu beklagen haben. Karl Popper, die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Ich sage es jetzt noch einmal richtig, ohne mich zu verplappern. Karl Popper, die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Bei Mohr Siebeck, ein absoluter Klassiker des Fachs. Ein philosophisches Grundlagenwerk des 20. Jahrhunderts zusammen mit Logik der Forschung und die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Sie können im Grunde alles lesen von Popper. Und sein zentraler Gedanke ist, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber wenigstens weiß ich, dass ich nichts weiß. Und wenn Sie heute etwas in die politische, auch in die wissenschaftliche Arena hinausblicken, dann sind wir doch umzingelt von Leuten, die vorgeben, alles zu wissen. Die Wahrheitsapostel, die Quacksalber der Wahrheit gehen um. Leute, die uns fast schon handgreiflich die Wahrheit einprügeln möchten, verbunden auch mit einer dröhnenden Moralismuskulisse. Ich habe gestern als herausragendes Beispiel diese wirklich unsägliche Anne Applebaum da herausgepickt, erwähnt, die ja mit Preisen überhäuft wird, dekoriert, geschmückt, wie ein Weihnachtsbaum. Überall, wo sie hinkommt, rollt man ihr den roten Teppich aus und wehe, wehe, es wagt da einer zu widersprechen. Dann ist er natürlich gleich ein Rechtsextremer, ein Putin-Troll, ein Verrückter. Schon die Sprache entlarvt ja diese Wahrheitsbesitzer, diese vermeintlichen. Und Karl Popper hat sich Zeit seines Lebens gegen diese ideologisch verwirrten, falschen Propheten zur Wehr gesetzt. Er hat gesagt, wir können die Wahrheit mit unserem beschränkten Denkapparat nicht besitzen. Wir Menschen sind Wahrheitssucher. Und jeder, der etwas anderes vorgaukelt, ist ein Betrüger. Und genau mit dieser Haltung sollte man sich auch jenen eben vermeintlichen Wahrheitsbesitzern gegenüberstellen. Karl Popper, die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Lassen Sie sich da also von niemandem, von gar niemandem, irgendwelche unbezweifelbaren Wahrheiten aufschwatzen. Das hat ja vor allem auch in der deutschen Öffentlichkeit eine erschreckende Konjunktur an unseren Universitäten. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Interessante Statistiken aus den USA. Unsere Unis sind heute Zuchthäuser der Meinungseinfalt, Zuchthäuser der Intoleranz. Und wenn ich Zucht sage, dann meine ich Zucht, da wird richtig gehend gezüchtet, diese Meinungseinfalt. Das sind Brutstätten der Intoleranz und damit sollten wir uns auch, vor allem auch als besorgte Eltern, auseinandersetzen. Barry Strauss, die Geburt des römischen Kaiserreiches, Antonius, Kleopatra, Octavian und die Schlacht bei Actium, ein großartiges historisches Panorama dieser richtungsweisenden Schlacht in der Antike zwischen einerseits dem Adoptivsohn von Julius Caesar, dem Gemeuchelten, das war Gaius Octavius, der spätere Augustus und Dynastiegründer, Begründer des römischen Kaiserreichs, einer der ruchlosesten, aber auch genialsten Staatsmänner vielleicht der europäischen Geschichte, der sehr geschickt, wenn auch skrupellos, aber sehr geschickt, das kaputte römische republikanische Staatsgebilde geflickt hat mit einer ziemlich langen Lebensdauer. Die brandig gewordenen Glieder des Staates, die hat der Augustus, wie er sich dann später nannte oder genannt wurde, wieder eingerenkt. Auf der anderen Seite Marcus Antonius, Caesars berühmtester General aus berühmter Familie, ganz im Unterschied zu Octavius, der kam eher aus einer Aufsteigerfamilie. Antonius war eigentlich der Favorit. Er hatte den mächtigeren Teil Roms unter sich. Damals haben sie das aufgeteilt, Westrom, Ostrom gewissermaßen. Antonius residierte in Alexandria, dort auch in Liebe verbunden mit der Königin Kleopatra, einer der faszinierendsten und auch klügsten, intelligentesten Frauen der Weltgeschichte, die damals, heißt es, 7 Sprachen beherrschte und eine sehr gewiefte Monarchin war. Allerdings bei dieser Auseinandersetzung hat sie dann gewissermaßen als falsche Pferd gesetzt. Was wäre passiert, wenn die Schlacht von Actium 31 vor Christus zugunsten von Antonius ausgegangen wäre? Ja, dann wäre die deutsche Geschichte anders gelaufen, die europäische Geschichte, das Zentrum des Römischen Reiches hätte sich nach Osten verlagert. Aber es ist dann eben nicht so herausgekommen. Und die Art und Weise, wie das Barry Strauss hier beschreibt, dieses Kräftemessen, ist wirklich faszinierend. Auch wenn Sie sich für Führung interessieren, Führungstechnik in der Antike, wie man das damals gemacht hat, also sehr umfassend recherchiert und wunderbar erzählt. Ich habe es angesprochen, unsere Universitäten als Zuchthäuser, als Brutstätten der Intoleranz. Das Wall Street Journal hat eine Umfrage veröffentlicht oder eine Studie, die aufzeigt, dass an den amerikanischen Universitäten, vor allem auch an den Elite-Universitäten, eben nicht Toleranz, sondern Intoleranz herrscht. Man hat die Studenten da gefragt, würden sie für jemanden arbeiten, der anders abgestimmt hat als sie selber bei einer Präsidentenwahl? Könnten sie befreundet sein mit jemandem, der für den anderen Präsidentenkandidaten gestimmt hat? Würden sie in einem Geschäft einkaufen, wo der Besitzer, bei dem der Besitzer bekanntermaßen eben für einen anderen Politiker ist als sie? Würden sie das Zimmer teilen mit so jemandem? Würden sie so jemanden, Frau oder Mann, zu einem Date treffen? Und die demokratisch gesinnten Studenten haben das also alle mit größter Mehrheit abgelehnt, würden sie nie machen, mit einem Andersdenkenden zu arbeiten, für den zu arbeiten, mit dem zu studieren oder auszugehen. Und bei den Republikanern war also die Toleranz stärker ausgeprägt. Ich bin ziemlich sicher, wenn sie bei uns solche Umfragen machen würden, sähe das ziemlich ähnlich, sähe das ziemlich gleich aus. Übrigens, Donald Trump in den USA hat jetzt auch bei jüngeren und weiteren Funktionen den neuen Schatzmeister, also den Treasury Secretary, den Finanzminister, hat er da aus dem Unternehmertum geholt. Also in den USA treten gewissermaßen die Unternehmen oder die Unternehmer, die Milliardäre, gegen die Apparatschiks an. Das hat ja auch seine Risiken, denn als Firmenchef, als Konzernchef sind sie gewohnt durchzuregieren, und demokratische Politik ist natürlich auch ein Bohren dicker Bretter. Und das Risiko für Trump an der jetzigen Wegscheide besteht natürlich darin, dass er ein so starkes Mandat hat. Er hat ja jetzt beide Kammern im Parlament. Es gibt für ihn keine Entschuldigungen mehr. Er kann nicht sagen, ich habe alle gegen mich, die Medien, die Parlamentarier. Er muss jetzt wirklich etwas liefern. Er kann nicht einfach nur sich in der rhetorischen Absolutheit gefallen, sozusagen als Anprangerer vom Dienst und Zuspitzer der Extraklasse, sondern er muss jetzt wirklich liefern, er kann handeln, er hat die nötigen Mehrheiten, und das ist natürlich auch ein Risiko, wenn er jetzt da mit seinem All-Star-Team an den Start geht. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel hat ein Interview gegeben dem der Times, der London Times. Und ganz interessant, ein Zitat möchte ich Ihnen daraus nennen. Sie wird da angesprochen über das Verhalten der deutschen Regierung und der Europäischen Union in Sachen Ukraine-Krieg. Und ihre Antwort auf Englisch lautet: I believe that at a certain moment and the responsible people today have to determine that moment we will need conversations. There will not be a solution that is only military. Also Angela Merkel sagt, an einem bestimmten Punkt in diesem Ukraine-Krieg müsse man übergehen zu Gesprächen. Diesen Punkt müssen die heute Regierenden definieren. Aber es sei klar, die Lösung des Ukraine-Konflikts sei nicht einfach nur militärisch. Und das ist ja interessant. Das ist vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, obwohl jetzt noch einmal alles zappenduster wird mit diesen jüngsten Eskalationen. Aber ich habe es ja gestern in der Sendung auch schon angesprochen. Die Amerikaner wollen, dass dieser Krieg aufhört. Die Ukrainer wollen auch, dass dieser Krieg aufhört. Die Russen haben auch Interesse an einer Exit-Strategie, weil sie natürlich sich als europäisches Land sehen. Die Russen sind doch Europäer und sie möchten mit den Europäern gute Beziehungen haben. Und dass sie jetzt hier diese Zweckgemeinschaft, diese Vernunft-Ehe mit den Chinesen eingehen müssen, natürlich hat das quasi seine strategische Berechtigung. Aber viele Vektoren, wenn man so will, der russischen Geschichte und auch des russischen Nationalcharakters ziehen eben auch nach Westen, nicht nur nach Osten. Und da ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Und deshalb könnte man sagen, dass die übergeordneten Interessen der Großmächte letztlich auf Zusammenarbeit zielen. Und das ist meines Erachtens, das ist ja sozusagen meine Hoffnungsgrundlage, das Fundament, das Betonfundament meiner Hoffnungen, dass eben auch die Menschheit nicht diesen Krieg jetzt zum Weltenbrand ausweiten möchte. Es gab auch schon Stimmungen, in denen die Bevölkerungen stärker kriegsfixiert waren. Und das heißt auch nicht, wenn die Leute gegen Krieg sind, dass es keine Kriege gibt. 1939 waren die Deutschen nicht mehrheitlich für einen Krieg. Sie waren deprimiert, als da das wieder losging gegen Polen, als da die deutsche Wehrmacht unter Angabe von Lügengeschichten da durch die Regierung in Berlin einfach Polen angegriffen und massakriert hat. Man kann das nicht anders ausdrücken, aber wenn Sie die entsprechende Darstellung lesen, zum Beispiel bei Golo Mann, dem Sohn von Thomas Mann, hat er ganz klar festgehalten, dass zur damaligen Zeit eben die Deutschen überhaupt nicht euphorisch, im Gegenteil, in diesen Krieg gezogen sind. Das wird dann auch gerne ausgeblendet in der Rückschau. Heißt aber eben auch, dass selbst dann, wenn das Volk gegen einen Krieg ist, kann er stattfinden. Man darf einfach den Politikern nicht zu viele Macht geben. Einer, der keine Freude hat, wenn es jetzt sofort Frieden gäbe, das ist Markus Keup, ETH-Militärökonom, Deutscher und auch im Auftrag des Schweizerischen Militär- und Verteidigungsdepartements. Es hieß früher Militärdepartement, jetzt Verteidigungsdepartement und auch für Bevölkerung, Schutz und Sport zuständig. Und der hat im ZDF ein Interview gegeben, wo es dir also als Schweizer schlichtweg die Schuhe auszieht, wenn man dem zuhört. Der jubelt geradezu über die Erlaubnis Bidens, jetzt da reichweitenstarke Raketen einzusetzen. Das findet er großartig. Machen Sie die Lager leer, liefern Sie alles in die Ukraine, das ist die Front. Und er hat dann auch eine blühende Fantasie, wie er sagt, bei der Auswahl von Zielen. Man müsse Eisenbahnknoten angreifen, Auffahrtsrampen. Also ich muss Ihnen sagen, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich weiß, dass an unseren Universitäten, und zwar den angesehenen solche deutschen Dozenten, könnt ihr die nicht irgendwie wieder zurücknehmen in die Bundesrepublik hier. Also das ist ja unglaublich. Das ist auch ein Verstoß gegen die Neutralität. Ich meine, die ETH ist eine Lehranstalt der Schweizerischen Eidgenossenschaft und die Schweizerische Eidgenossenschaft ist der Neutralität in der Verfassung verpflichtet und die Schweiz hat zwar ihre Neutralität lädiert, aber ganz weg ist sie noch nicht, denn die Schweiz weigert sich bis jetzt und zu Recht Waffen zu liefern an die Ukraine. Das machen wir nicht. Das ist sozusagen der rechtliche Kern unserer Neutralität, sozusagen das letzte Apfelhäutchen der Neutralität. Und wenn ich da diesem Herrn Keup zuhöre, dann spüre ich null Verständnis für diese Tradition Und dieses klirrende Kriegsgeheul da von der ETH, das ist also für eine schweizerische Hochschule richtiggehend unwürdig. Und wie er da auch auftritt, Sie sehen, meine Fantasie ist am Blühen. Also der hat fast schon feuchte Träume, wenn er da an diese Raketen denkt, die man jetzt auf Russland abschießen kann. Und selbstverständlich sind alle Befürchtungen, dass die Russen das eskalieren lassen könnten, das seien Angstfantasien, in die man nicht flüchten dürfe. Wir haben es mal wieder mit sogenannten roten Linien zu tun, die sich dann im Nachhinein als Propagandabluff herausstellen, wie schon bei den letzten 27 Runden, die wir hier, muss ich ja fast anfangen zu husten, wenn ich das lese, die wir hier durchgeführt haben. Ja, Putin, das ist natürlich alles nur Bluff, alles nur Bluff. Auch der Einmarsch in der Ukraine ist nur Bluff. Unglaublich. Also kann man nicht irgendwie schauen, dass es an einer deutschen Uni einen Posten gibt für den Markus Kolb, dass wir den dort notlanden und in dem Sinn unterbringen können. Ich finde das unglaublich. Also wie sich dieser Dozent hier ungehemmt, hemmungslos von seiner Kanzel äußert. Also da sträubt sich, Sie spüren es, da sträubt sich alles in mir. Aber ich möchte auch gleich hinzufügen, habe ich in der Schweizer Ausgabe auch gesagt, mit Spaß beiseite. Natürlich dürfen solche Meinungen und sollen sie auch in der Schweiz vertreten werden dürfen, finde ich okay. Verstößt zwar allerdings gegen den Bildungsauftrag und Neutralitätsverpflichtung einer Hochschule wie der ETH, aber dass man hier alle auch verrückten Thesen äußern darf, das finde ich gut. Aber beängstigend ist, dass eben diese Leute faktisch ein Monopol haben. Und denen wird dann eben der rote Teppich ausgerollt, auch in deutschen Fernsehstationen. Da kann er sich dann profilieren mit dem Prestige der ETH. Also benutzt auch hier irgendwo die Glaubwürdigkeit der Schweiz für seine Fantasien, die also bei vielen Schweizern, nicht nur bei mir, das kalte Rückenschaudern auslösen. Sigmar Gabriel rechnet ab, SPD-Spitze schielt nur noch auf Ministerposten, hat ein grosses Interview gegeben, ich glaube in der Frankfurter Sonntagszeitung oder vielleicht auch gegenüber der Bild-Zeitung. Auf jeden Fall sagt er hier, die SPD ist ein Hohlkörper geworden, ohne innere oder äußere Haltung, sagte Gabriel zu Bild. Er hat es zur Bild-Zeitung gesagt, ein inhaltlich überzeugendes Programm, Fehlanzeige. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es fehlt diesen Politikern, und da spüren viele, die Überzeugung. Die haben gar keine Überzeugungen mehr. Die haben nur noch Meinungsumfragen und Berater, die ihnen vorgeben, was sie sagen müssen. Und das ist gefährlich, und die Leute durchschauen das, und darum wollen sie gerade in schwierigeren Zeiten Politiker, die wieder für etwas stehen. Und zum Thema Ukraine-Krieg und Markus Kolb darf ich an dieser Stelle den Economist zitieren, das britische Wochenmagazin, das ja nun nicht in Verdacht steht, zur Propagandaabteilung des Kreml zu gehören. Ich habe dort einen hochinteressanten Bericht gelesen, der allerdings den blühenden Bombenfantasien und Eskalationsarien des deutschen Kollegen an der ETH ziemlich vehement widerspricht und deshalb hier in Erinnerung gerufen werden muss. Denn dieser Economist-Artikel scheint mir einfach etwas näher an der Wirklichkeit zu sein, als da unser exaltierter Kollege an der Schweizerischen Hochschule, der ja mit seinen fast schon rauschhaften Jubelbekundungen bei ZDF heute auf eine Art und Weise sich zur Geltung gebracht hat, die nun also nicht wirklich dem Comme-il-faut der Schweiz entspricht. In diesem Economist-Aufsatz wird zitiert, der Colonel Oleksiy Kilchenko, also ein ukrainischer Oberst mit großer Fronterfahrung, und er sagt Bemerkenswertes. Zum einen sei Russland jetzt viel schneller und bestimmter unterwegs als zu jeder Zeit in dieser Invasion. Man sei gestählt und geläutert nach den Verfehlungen von 2022. Die russischen Kommandanten hätten eine grimmige Formel entwickelt, die allerdings funktioniere mit Drohnen, elektronischer Kriegführung, mit gelenkten, aus der Luft abgeschossenen Bomben, einer skrupellosen Kommandoführung und Wellen von entbehrlicher Infanterie. Die Verluste seien sehr hoch, bis 1500 Soldaten pro Tag. Diese Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber offensichtlich in der Aussage dieses ukrainischen Kommandanten drastische Verluste, und dies seit rund einem Jahr. Allerdings, es sei ein Irrtum anzunehmen, dass den Russen die Soldaten ausgehen. Sie würden problemlos neue Leute finden, um da die Reihen zu füllen. Er sagt hier, die Russen würden die Bürger da in Schulden hineintreiben, und da müsse man einfach zur Armee kommen, um diese Schulden begleichen zu können. Das kann ich nicht verifizieren. Was ich aber sagen kann, als ich in Kasan war, am BRICS-Gipfel, sind mir verlässliche Berichte hinterbracht worden, dass an den Außengrenzen oder in den Außenbezirken von Kasan, im Zentrum ist ja da bei diesem BRICS-Gipfel vor ein paar Wochen der Krieg draußen gehalten worden. Übrigens auch in Moskau versucht man sich wie in Kiew gewissermaßen einer friedlichen, eben kriegsfreien Öffentlichkeit gewissermaßen zu erfreuen. Aber in Kasan habe es also doch solche Rekrutierungsbüros gegeben, und vor denen seien die Leute Schlange gestanden. Das haben mir mehrere Kollegen erzählt, die da Zeit hatten, etwas großräumiger durch die Stadt zu streifen. Das würde hier den Eindruck dieses Kommandanten bestätigen. Die ukrainischen Probleme seien dagegen gravierend. Man habe viel zu wenig Personal. Es sei sehr schwierig, neue Rekruten zu finden. Die Qualität der jetzt antretenden Rekruten sei sehr schlecht. Die meisten seien miserabel ausgebildet. Und auch das Thema der Überalterung ist stark zu spüren. Kirilchenko sagt, man schicke ihm Soldaten, die älter seien als 50 Jahre und mit ärztlichen Zeugnissen im Grunde gar nicht kampffähig seien. Die Situation an der Front sei deshalb besorgniserregend, und es sei zu befürchten, dass da also auf breiterer Strecke ein Zusammenbruch erfolgen könnte. Russland sei nicht unverwundbar, aber die Chancen hätten sich da ganz stark zu Ungunsten der Ukraine gewendet. Und ich glaube, das muss man einfach im Auge behalten, auch wenn einem die russische Politik überhaupt nicht gefällt und wenn man einen Putin für den Ausbund des Bösen hält. Das ist ja leider die viel zu selten widersprochene Generaltendenz unserer Berichterstattung. Die Weiterführung dieses Kriegs ist dermaßen unmenschlich. Und man muss doch alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden, und nicht jetzt in falscher Rechthaberei, einfach weil man es den Russen zeigen will oder weil man die einst eingeschlagene Strategie, deren Scheitern nicht zugeben möchte, dass man etwas durchzieht, was eben nicht funktionieren kann. Und so lese ich diesen Bericht. Aber ich hoffe, dass eben auch der Markus Keup von der ETH diese Berichte zur Kenntnis nimmt. Und ich wäre gespannt, was er darüber denkt. Denn verstehen Sie mich richtig, ich habe das in dieser Sendung auch schon betont, ich habe nichts dagegen, dass wir auch sehr einseitige Stimmen in der Öffentlichkeit haben. Und das mit dem Asyl in Deutschland habe ich scherzeshalber hier gemeint. Aber was eben das Problem ist, dass wir nur solche Stimmen haben in der Öffentlichkeit, auch in der Schweiz. Die anderen kommen viel zu kurz, und vor allem an den öffentlich-rechtlichen Bildungsinstituten erwarte ich eine Offenheit der Diskussion. Und nicht diese Kreuzritter da, diese Kreuzzügler, die da im Brustton einer falschen Wahrheitsanmaßung so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das haben sie eben nicht. Und es kann dann geradezu peinlich werden, wenn man eben bestimmten Protagonisten da zum Teil im deutschen Fernsehen zuschaut. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns auch morgen Mittwoch hier wieder pünktlich am Morgen austauschen können. Spätestens bis dann.